Gut, vielen Dank. Vielen Dank für die Vorstellung. Wie gesagt, Ulrich Warnecke. Ich bin an der Hochschule Rhein-Main tätig jetzt seit bald 10 Jahren und beschäftige mich neben Augmented Reality, Mixed Reality Themen vor allen Dingen mit maschinellen Sehen, also Themen im Bereich, wie erkennt man dreidimensionale Objekte oder auch zweidimensionale Objekte maschinell. Ich habe den Vortrag ein bisschen weiter ausholen lassen. Irgendwie, da steht jetzt nicht Augmented Reality, sondern Mixed Reality, so um die Begriffe mal so ein bisschen zu klären, die in dem Zusammenhang Augmented Reality immer rumschwirren. Mixed Reality, Virtual Reality, Augmented Reality, das gehört irgendwie alles zusammen. Man muss versuchen, das oder ich versuche das mal ein bisschen einzuordnen und eine Reihe Beispiele zu geben. Der Plan ist, dass ich die Begriffe Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality versuche ein bisschen zu klären. Wenn es da irgendwie Zwischenfragen gibt, fragen Sie direkt. Und dann möchte ich einfach ein bisschen verschiedene, unterschiedliche Ansätze, Augmented Reality oder Mixed Reality Anwendungen zu realisieren, vorstellen. Das kann man auf verschiedene Arten strukturieren. Ich habe das mal versucht zu strukturieren anhand der Displays, die man dafür verwendet. Also ob man jetzt ein Display verwendet, das man direkt auf den Kopf aufsetzt oder ob man einen normalen Monitor verwendet oder eine große Projektion. Je nachdem, was man an Visualisierungsmöglichkeiten hat, hat man dann unterschiedliche Möglichkeiten, entsprechende Anwendungen zu realisieren. Und die begegnen einem dann auch in unterschiedlichen Varianten. Und dann insbesondere möchte ich viele Anwendungsbeispiele und Anwendungsgebiete mal präsentieren und da jeweils exemplarisch ein paar Beispiele zeigen, die Kollegen gemacht haben oder auch die wir gemacht haben. Da werden noch viele Videos dabei sein. Ich hoffe, dass keiner einschläft irgendwie und erst dann im Nachhinein feststellt, was hier passiert ist. Und ich habe versucht, einige wenige technische Details zu bringen, aber das können wir im Zweifel dann auch nachher noch beim Essen, Kaffee oder Getränk oder Wein oder was alles hier gibt, im Detail klären. Weil normalerweise jedes technische Detail halbiert wahrscheinlich die Aufmerksamkeit grad, ja, und dann ist es relativ schnell vorbei. Gut, erstmal den Begriff Virtual Reality. Also wenn man über Augmented Reality spricht, dann kommt man eigentlich nicht dran vorbei, sich erstmal mit dem Begriff Virtual Reality auseinanderzusetzen. Der geht zurück ursprünglich auf Ian Sutherland aus dem Jahr 1963, 62, 64, also um Anfang der 60er Jahre, wo die Rechner langsam stark genug wurden, dass man versuchen konnte, virtuelle Welten aufzubauen. Und das Ziel war dann, oder die Vision damals war, irgendwie diese virtuellen Welten durch einen Monitor, wie auch immer, also eine Fenstermetapher, ich gucke durch einen Monitor in eine virtuelle Welt und diese virtuelle Welt, die soll möglichst real aussehen, die soll möglichst real agieren, sie soll möglichst real sich anhören und ganz toll wäre es auch noch, wenn sie sich möglichst real anfühlt. Und wir werden sehen, dass die ersten drei Geschichten, nämlich dass es real aussieht, dass es sich real verhält, also physikalisch nicht immer korrekt, aber physikalisch plausibel, dass es sich realistisch anhört, da ist man schon sehr, sehr weit. Dass es sich real anfühlt, da ist man noch sehr weit, aber entfernt leider. Ja? Also real anfühlen tut sich noch nicht so richtig. Okay, aber was braucht's? Was sind die Komponenten, um ein vernünftiges Virtual Reality System aufzubauen? Die Komponenten sind im Prinzip drei. Zum einen braucht man, wie gesagt, irgendeine Art Echtzeit-Grafik. In der Regel Echtzeit-3D-Grafik. Also man versucht, eine dreidimensionale Welt zu realisieren. Heute ist 3D häufig synonym oder wird synonym verwendet mit Stereo. Also sobald Sie im Kino sind, denken Sie, Sie sehen 3D. Eigentlich sehen Sie nur Stereo. Zwei Bilder und Sie haben so Disparitäten als Hinweis darauf, dass es irgendwie eine Tiefe gibt. Letztendlich will man echte 3D-Grafik haben, möglichst realistische 3D-Grafik. Das ist einer der drei Pfeiler für eine virtuelle Welt, die realistisch ist. Der zweite ist eine möglichst natürliche Interaktion und ich denke, da werden wir vielleicht nachher in dem zweiten Vortrag noch was hören oder Sie werden auch was ausprobieren können. Das heißt, eine Interaktion, die weggeht von dem, was Sie normalerweise kennen, irgendwie Tastatur, Maus, vielleicht ein Touchscreen, sondern eine Interaktion mit dieser virtuellen Welt, so wie Sie es gewohnt sind, ja, die dann mehr oder weniger nahtlos ist, wo Sie gar nicht mehr unterscheiden müssen, ob Sie jetzt mit einem virtuellen oder mit einem realen Objekt interagieren. Und neben dem, dass es gut aussieht und dass es eine gute Interaktion erlaubt, das System, sollte es sich auch in irgendeiner Art und Weise physikalisch korrekt oder manchmal auch nur physikalisch plausibel verhalten. Also viele, viele Spiele, die schon sehr hohen Realitätsgrad haben, auch in der Physik, die sind physikalisch ziemlicher Unsinn, aber es fühlt sich zumindest plausibel an, was da passiert. Ja? Und Plausibilität ist eine wichtige Geschichte, dass man in diese Szene eintaucht und dieses Eintauchen insgesamt, das nennt man Immersion. Und das große Ziel von VR-Systemen, AR-Systemen, Mixed-Reality-Systemen ist eine Immersion in eine virtuelle Welt. Das heißt, man taucht ein und vergisst, dass man da eigentlich in einer virtuellen, künstlichen Welt drin ist. Ja? Das ist das Ziel von Virtual-Reality-Systemen. Und dann kann man sich überlegen, wo setzt man diese Systeme überhaupt ein? Was gibt es da für Anwendungsmöglichkeiten? Und da kann man drüber nachdenken und dann könnten wir jetzt 2-3 Stunden allein über mögliche Anwendungsgebiete reden. Ich habe mal eine kleine Liste angefangen, irgendwie, die müssen wir nicht alle durchgehen, aber es gibt so klassische Anwendungsgebiete inzwischen, die auch schon wirklich auch in der industriellen Anwendung und in den Alltag eingezogen haben. Eine Sache ist die Medizin. Sie können heute relativ problemlos 3-dimensionale Datensätze von jeglichen Körperteil erzeugen und dann 3-dimensionale virtuelle Untersuchungen durchführen. Sie können eine 3-dimensionale Endoskopie durchführen, Sie können Operationsplanung 3-dimensional machen. Also der ganze Medizinbereich ist ein Bereich, wo Virtual Reality eine große Anwendung findet. Andere Geschichte sind klassisch auch ein großer Bereich, da komme ich jetzt ursprünglich her, ist der Automobilbau oder überhaupt der Maschinenbau, wo Sie Design Reviews machen, irgendwie Studien, auch Studien, ob irgendwelche Sachen zugänglich sind, ob die ein- und ausgebaut werden können, ob die von den Benutzern überhaupt erreicht werden können oder ob das anders angeordnet werden muss, das Bauteil oder eine ganze Bauteilgruppe. Ist auch ein großer industrieller Anwendungsbereich von VR-Systemen. Andere Geschichten sind natürlich auch die ganze Visualisierung im Bereich Architektur, wo Sie Gebäude, bevor die gebaut werden, in der Planung schon in 3D durchlaufen können und räumliche Eindrücke kriegen, mit dem Licht spielen können, mit verschiedenen Texturen und verschiedenen zum Beispiel Anordnungen von Gegenständen oder bestimmten Wänden spielen können, bevor das Ganze gebaut wird. Sie können im Bereich Museen Räume entstehen lassen, Bernsteinzimmer hier ist ein Beispiel, die es gar nicht mehr gibt und können die wieder begehen. Sie haben den ganzen Bereich Training, nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch im industriellen Bereich, im medizinischen Bereich, Angststimulation und solche Sachen. Und ein großer Treiber der ganzen Technologie und der ganzen Hardware ist natürlich der Bereich Spiele. Ja, also VR-Spiele, wo man in alle Varianten von VR, AR findet, von einer rein virtuellen Spiele, von einem rein virtuellen Spieleszenario zu einem Mixed- oder Augmented Reality-Szenario, wo die Eingabe hier so eine Art reales Snowboard ist und man dann hier auf dem Bildschirm in irgendeiner Art und Weise am Snowboard fährt. All diese Anwendungsgebiete haben teilweise sehr unterschiedliche Varianten, um die virtuellen Welten zu visualisieren. Ja, das können Bildschirme sein, das können riesige Projektionen sein, das können irgendwelche speziellen Brillen sein. Wichtig ist dabei immer, Sie haben bei den Brillen einen Aufbau, Sie gucken zum Beispiel auf einen Monitor, wo die virtuelle Szene gerendert wird, dargestellt wird. Und Sie müssen jetzt jeweils bestimmen, von wo aus guckt denn der Betrachter auf die virtuelle Szene. Das heißt, Sie müssen in irgendeiner Art und Weise die Position des Kopfs, die Orientierung des Kopfs messen können, um dann automatisch die richtige Ansicht einer virtuellen Szene zu rendern, darzustellen. Okay? Diese Head-Mounted Displays waren früher sehr teuer, sehr groß, sehr schwer. Ein großes Problem ist diese Positionsgebung. Wenn das nicht sehr schnell funktioniert und Sie eine Latenz haben zwischen der bestimmten, also der gerade bestimmten, aktuell bestimmten Kopfposition und der Ansicht, die Sie visualisieren, dann wird Ihnen relativ schnell schlecht. Man spricht ja von Cybersickness. Ja. Und also früher bei den ursprünglichen Geräten haben die guten Leute vielleicht eine Viertelstunde durchgehalten, die nicht so guten 5 Minuten, bevor sie kotzten. Also es war wirklich, wirklich relativ anstrengend. Inzwischen ist die Positionsgebung viel, viel besser. Die Sensoren sind viel, viel besser. Wir kommen da noch dazu. Es liegt unter anderem auch auf der Verbreitung, an der Verbreitung von Smartphones und ähnlichen Geräten, wo diese Sensoren alle integriert sind, wenig kosten dürfen und trotzdem genau sein müssen. Da hat sich sehr viel getan. Und auch bei den Brillen hat sich sehr viel getan. Irgendwie momentan sehr groß in den Medien. Kennen Sie es, Oculus Rift vielleicht? Also vielleicht hat es der eine oder andere schon gehört. Das können Sie für wenig Geld kaufen, an Ihren eigenen Rechner anschließen und dann Spiele virtuell spielen. Ja, da haben Sie eine Brille mit einem entsprechenden Display drin und da ist auch ein entsprechender Positionsgeber schon mit eingebaut, also ein Trägheitssensor oder ein IMO, ein Inertialsensor, der dann die Kopfposition und Kopfbewegung misst und an den Rechner weitergibt. In dem Fall sogar mit einer relativ geringen Latenz, sodass man das einigermaßen ohne Übelkeit verwenden kann, auch über längere Zeit. Auf die Art und Weise hat man sieht das schon, man ist also komplett abgeschottet von der realen Welt noch. Wir sind immer noch im Bereich VR, man ist komplett abgeschottet von der realen Welt. Jetzt kann man natürlich, und das ist das Ziel, versuchen, diese virtuelle Welt trotzdem so real werden zu lassen, dass derjenige, der sich in dieser virtuellen Welt bewegt, gar nicht mehr merkt, dass er sich in einer virtuellen Welt bewegt. Und dazu gehört nicht nur, dass es hübsch aussieht, dazu gehört nicht nur, dass es hübsch sich anhört, sondern vor allen Dingen auch, dass er da drin realistisch interagieren kann und es sich realistisch anfühlt. Und ein großes Problem bei den ganzen Geschichten ist immer dieses realistische Anfühlen und darin realistisch interagieren. Wenn er hier jetzt eine virtuelle Szene sieht und er sitzt auf seinem Stuhl und bewegt sich da mit einem Joystick durch die Gegend, ist das zwar hübsch, aber es ist natürlich nicht die natürliche Interaktion. Jetzt kann man versuchen, die Szenen so aufzubauen, dass er sich beliebig bewegen kann in einem festen Bereich und trotzdem das Gefühl hat, er bewegt sich in einer unendlichen Szene. Und da gab es eine nette Arbeit letztes Jahr, Flexible Spaces, und das gucken wir uns mal kurz an. So, da ist jetzt hier unser Kandidat, der hat so ein Head-Mounted Display an, der hat einen relativ dicken Rechner auf dem Rücken und seine Position wird getrackt. Er sieht nichts, also die Brille ist undurchsichtig, er sieht durch die Brille das, was wir hier auf der linken Seite sehen. Und jetzt bewegt er sich durch den Raum. Sie sehen hier seine Position in diesem Raum. Und er hat das Gefühl, er kann sich da frei, komplett frei bewegen in diesem Szenario. Ja. Er wird aber durch die Software immer wieder so geleitet, dass er nicht aus diesem 10x10 Meter großen Bereich rausläuft. Sonst fällt er irgendwann runter, merkt es gar nicht am Ende. Ja. Also er bewegt sich nicht weiter weg als hier in diesem Bereich. Insgesamt, die haben das relativ schön auch evaluiert, irgendwie getestet, insgesamt merkt er das gar nicht. Der hat das Gefühl, er geht in einem riesigen Schloss wandeln und herum. Ja. Und hier unten, man sieht es, je nachdem, wie er sich entscheidet, werden die Korridore anders erzeugt, sodass er, wie gesagt, das Gefühl hat, das ist riesig, wo er sich da bewegt. Ja. Also nochmal, was sieht man, wenn man es erstmal sieht? Das ist die Ansicht von dem Benutzer, das ist die Ansicht des Benutzers und das ist, wie die virtuellen Räume gerade erzeugt werden und wo er sich gerade befindet, ist der Punkt. Okay, ja? Ja.
War der Grief, der das gemacht hat? Also der Proband?
Der war, also es war einer von den Mitarbeitern, der war zumindest so weit gebrieft, dass er nicht über das Kabel gestolpert ist, wahrscheinlich.
Ja, genau. Aber der hat wirklich gedacht,
Also der
hat, Brief, das ist ja schwierig, aber
genau, der hat, also das Paper ist ganz interessant, die haben das auch wirklich evaluiert, auch mit anderen Testpersonen und da entsteht wirklich das Gefühl, man bewegt sich in einem riesigen Raum und merkt nicht, also unser Orientierungssinn ist da relativ schlecht, ja, wenn man ein paar Mal rumgedreht wird, irgendwie weiß man nicht mehr, wo man in Wirklichkeit ist, ja. Also das ist ein ganz schönes Beispiel. Aber im Prinzip ist es Virtual Reality, also die ganze Szene, die er sieht, ist alles virtuell, das hat nichts, also er sieht nichts Reales, okay. Und was ist jetzt Augmented Reality? Augmented Reality ist nicht nur ein Teil des Titels der heutigen Herbstimpulse, sondern Augmented Reality ist die Verbindung von realen und virtuellen Content. Okay? Und zwar das Ganze möglichst in Echtzeit, also so, dass es uns nicht auffällt, dass es da eventuell einen Lag gibt. Also diese virtuelle Welt muss ja berechnet werden, das dauert eine gewisse Zeit, und dann in die reale Welt an die richtige Stelle, in der richtigen Art projiziert werden. Und an die richtige Stelle, in die richtige Art, ist die Registrierung in den realen dreidimensionalen Raum. Okay? Und letztendlich hat man dann Szenen, die bestehen aus realen Objekten wie dem Tisch und virtuellen Objekten wie der Lampe, dem Stuhl oder dem Stuhl. Das ist jetzt ein Beispiel aus 93 bewusst gewählt, weil da hat man die Lampe, den Stuhl und den anderen Stuhl noch so rendern müssen, dass man deutlich sieht, dass das keine realen Objekte sind. Das geht inzwischen viel, viel besser. Also visuell schafft man das durchaus, die schon so darzustellen, dass man die von den realen Objekten gar nicht mehr unterscheiden kann. Das werde ich ganz zum Schluss ein Beispiel zeigen, wo es da im Bereich Visualisierung gerade hingeht. Okay? Das ist Augmented Reality und grundsätzlich, was ist die Idee Augmented Reality? Augmented Reality ist Umgebungswahrnehmung plus eine Zusatzinformation, plus eine Anreicherung dieser Umgebungswahrnehmung. Und letztendlich In irgendeiner Art und Weise sieht das immer so aus, wir haben eine Kamera, die die reale Umgebung aufnimmt. In irgendeiner Art und Weise wird die reale Umgebung aufgenommen. Es ist nicht immer eine Kamera, meistens ist es eine Kamera, es kann auch irgendein anderer Sensor sein, der die Position und Orientierung misst, an der ich gerade bin. Aber es ist, sagen wir mal, eine Kamera, weil wir wollen ja auch was sehen und brauchen dann das Computer, das Rechner-Pendant zu unserem visuellen System, das ist halt eine Kamera. Wir haben eine semitransparente Brille bei vielen Anwendungen, das heißt eine Brille, wodurch ich als Benutzer die Welt sehe und mir das System Zusatzinformationen einspielen kann in dieses Brillensystem. Und was passiert dann? Man sieht dann die Realwelt, das ist jetzt hier ein Motorblock zum Beispiel, und virtuelle Content. Also der Motorblock ist real, dieser Aufbau hier und diese Anmerkungen und der Schraubenschlüssel und der Kollege, der hier Anweisungen gibt, wie der Motor zu reparieren sein soll, die sind nicht real. Das ist dann eine typische Augmented Reality-Anwendung. Okay? Und die Frage ist häufig, wie kriegt man jetzt diesen virtuellen Content an die richtige Stelle? Klassischerweise hat man angefangen, da mit relativ einfachen Methoden zu arbeiten. Da waren dann an den Objekten solche Marken, in der Regel quadratische Marken angebracht, die markiert haben, hier an der Stelle muss jetzt virtueller Content hin. Die auch dazu geführt hat oder die auch dazu verwendet werden können oder verwendet werden, um die relative Position der Kamera und damit des Betrachters zu dieser Marke zu berechnen. Okay? Gut, dann hat man noch eine Interaktion und inzwischen hat sich durchgesetzt, dass wenn man so AR-Anwendungen macht mit Brille und mit den Szenarien interagieren möchte, dann ist Sprache zumindest mal was relativ einfach zu integrieren ist und eine einigermaßen natürliche Interaktion erlaubt mit dem virtuellen Content. Gut, Anwendungsgebiete AR gibt es auch so viele, vielleicht sogar noch mehr als VR-Anwendungen. Auch da wieder ein klassisches Beispiel, das viel verwendet wird, wo viel drüber geschrieben wird, ist der Bereich Medizin. Das fängt an von irgendwie hier Baby-Watching irgendwie in AR. Ja, ich habe hier eine Ultraschallanwendung und kriegt dann das Ultraschallbild auf den realen Patienten oder die reale Mutter projiziert. Über Operationsplanungsanwendungen, Operationsdurchführungs-, Unterstützungs-, Assistenzsysteme und so weiter. Wir haben dann den ganzen Bereich Entertainment, da werden wir heute auch noch ein paar Beispiele kennenlernen, also Unterhaltungsindustrie, Spiele. Und klassische Anwendung, auch eine der ersten Anwendungen im Bereich AR, also eine der ersten ernsthaften AR-Anwendungen ist der Bereich Maintenance bzw. auch Aufbau von irgendwelchen Sachen. Ja. Gut, und da werde ich jetzt versuchen, zu den einzelnen Beispielen noch konkretere Sachen mal zu zeigen. Das Ganze wollte ich ein bisschen aufbauen, hatte ich am Anfang schon gesagt, anhand der verschiedenen Darstellungsvarianten oder Möglichkeiten, die es gibt. Also zum einen mal Head-Based, wie wir es jetzt angefangen haben, aber das ist nicht alles ist Head-Based, was AR ist. Man kann das durchaus Desktop-Based machen, das ist wahrscheinlich dem einen oder anderen sogar schon mehrfach begegnet, also ganz normal am Rechner. Man kann das mit großen Projektionen machen, in beliebiger Größe gibt es da Anwendungen und Beispiele. Man kann das in irgendeiner Art und Weise hybrid machen, wo dann alles zusammenkommen soll, vielleicht eher noch im akademischen Bereich zu finden. Und man kann das und macht das ganz massiv inzwischen natürlich mit Handheldgeräten. Also durch die Verbreitung von Smartphones haben sie so viel Rechenkapazität und so viel Sensorik vor allen Dingen auch inzwischen parat und jederzeit mobil dabei, dass sie solche AR-Anwendungen mit ganz normalen Handheldgeräten, also Smartphones, durchführen können. Okay? Gut, bevor wir uns die Ansätze anschauen, nochmal ein bisschen zu dieser Begriffsbildung. Wir haben jetzt Virtual Reality, wir haben Augmented Reality. Und im Prinzip gibt es dazwischen eine große Spanne. Da gibt es dieses klassische Reality-Virtuality-Continuum, das Milgram 1994 mal irgendwie in der Literatur eingeführt hat, der sagt, okay, auf der einen Seite habe ich die reale Welt, das Real Environment, auf der anderen Seite habe ich die virtuelle Welt, das Virtual Environment. Und dazwischen habe ich irgendwie einen großen Bereich, den nennen wir mal Mixed Reality. Okay? Also sobald ich von der realen Welt komme und die reale Welt mit virtuellem Content anreichere, dann fange ich an bei Augmented Reality, bis ich irgendwann beim Bereich Virtual Reality bin. Und sobald ich von der rein virtuellen Welt komme und die mit ein bisschen realen Content anreiche, dann spricht man zumindest in der Literatur von Augmented Virtuality. Das hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Letztendlich ist Mixed Reality irgendwie so der Überbegriff und verwendet wird häufig noch Augmented Reality. Wie bitte? praktisch, oder? Genau, in dem Fall, in dem Szenario. Es ist halt ganz praktisch, Mixed Reality, das Auto ist nicht real, aber nein, doch, das Auto ist real. Ja, und der Assistent wäre dann an der Stelle. Gearbeitet muss leider noch selbst werden dann, ja. Das ist eine der Probleme, die noch offen sind. Ja. Genau, also das ist der Begriff Mixed Reality. Der kann und wird teilweise wirklich synonym verwendet, einfach für diesen ganzen Bereich, ja, Augmented Reality, teilweise auch Virtual Reality, so als Klammer über diese ganze Geschichte. Ich habe virtuellen, ich habe realen Content und ich will das in irgendeiner Art und Weise verbinden. Gut, kommen wir zu den Beispielen, Bereich Head-Based. Head-Based, ich hatte es schon gesagt, also es geht darum, ich habe irgendwie ein Display, da kann ich durchschauen. Das jetzt mal schematisch, in Realität sehen die inzwischen viel hübscher aus, das können kleine Brillen sein, da ist dann alle Sensorik eingebaut oder anklippbar, da ist dann eine Kamera drin, da ist im Zweifel eine IMO drin, also ein Inertial-Tracking-System, das ihnen Position und Orientierung berechnet. Da ist ein Projektor drin, der ihnen dann Bilder in das Glas rein projiziert und so weiter. Und damit haben sie dann die Möglichkeit, realen und virtuellen Content zu vermischen. Und zwar so, und das ist ja immer das Ziel eigentlich von AR, so dass das wirklich nicht mehr unterscheidbar ist irgendwann. Besonders hip war jetzt gerade oder ist gerade aktuell Google Glasses. Eigentlich ist das keine AR-Brille. Ja, aber wer schon mal mit Google Glasses irgendwie was gemacht hat oder sieht, was sie da haben, ist, sie haben zwar hier ein Projektor, sie haben auch eine Kamera, aber sie kriegen einfach so etwa 2-3 Meter vor sich so ein Display eingeblendet. Das ist wie so ein Monitor, den sie immer mit sich rumschleppen. Ja. Das ist nicht wirklich AR, ja, weil AR würde ja heißen, sie haben wirklich einen virtuellen Content, der richtig in die reale Szene passt. Aber es ist zumindest mal hip. Deswegen habe ich es mal auf Folie gebracht. Ja. Hat hier zwar nichts mit zu tun, aber ist hübsch. Gut, die erste echte industrielle Anwendung war Anfang der 90er Jahre. Ein großes Projekt von Boeing. Boeing hat das Problem, dass sie irgendwie Kabel ziehen müssen in großen Flugzeugen. Und dass da sehr viele Kabel gezogen werden müssen und dass die Kabel alle richtig gezogen werden müssen. Ja, jeder, der fliegt, hätte gerne, dass die Kabel alle richtig gezogen sind. Okay? Und das ist sehr, sehr kompliziert. Und was man da versucht hat, ist, die Arbeiter, die diese Kabel ziehen, mit einem AR-System auszurüsten, dass ihnen, das ist jetzt so ein Head-Mounted Display offensichtlich, dass ihnen jederzeit vor Ort zeigt, welche Kabel jetzt wohin müssen. Okay? Und das wurde in einer großen Studie 6 Jahre lang dort verwendet und dann auch evaluiert entsprechend. Ergebnis, das System war benutzbar, aber sehr langsam, also die Leute waren nicht schneller dadurch. Ja, das war eine nette Spielerei, hat auch funktioniert. Damals sehr langsam, ich meine, das ist jetzt auch, wir haben mehrere Größenordnung schnellere Rechner inzwischen, ja, und bessere Hardware. Das Hauptproblem damals war das schlechte User Interface, ja, die schlechte Interaktion mit dem System. Dadurch hat ein bisschen die Benutzerakzeptanz gefehlt, weil sie bei dem System in irgendeiner Art und Weise dann doch wieder über Tastatur oder Knöpfchen oder Button mitteilen mussten, was jetzt zu tun ist. Also es gab keine Sprache damals. Ja? Und eine große Erkenntnis war, man braucht irgendwie eine natürliche Interaktion, wenn das Akzeptanz finden soll, zum Beispiel Sprachsteuerung. Okay? Beispiel heute ohne Sprachsteuerung, aber das wird angewendet, das habe ich jetzt mal fotografiert auf einer Messe vor ein paar Monaten. Da sieht man hier ein Getriebe. Das ist leider ein bisschen hell geworden. Aber man sieht hier das Getriebe und zusätzlich sehen Sie gleich virtuellen Content. Und der Anwender, der Monteur, kriegt jetzt live, der guckt sich das an und kriegt live gezeigt, was er jetzt als nächstes wie auseinander oder zusammenbauen muss. Ja? Und das ist das Head-Mounted Display. So schick sind die inzwischen. Sieht aus wie eine kleine Brille. Da ist die Kamera drin, da ist ein entsprechendes Tracking-System drin, da ist ein entsprechender Projektor drin. Mit dessen Hilfe er dann halt die Informationen in das Glas eingeblendet bekommt und zwar auch in der Qualität, dass das sogar in einem normalen Umgebungslicht funktioniert. Ja, jetzt sieht man hier, er soll jetzt als nächstes messen, jetzt würde er irgendwo die Schieblehre holen und dann als nächstes mal messen und das in Realität durchführen. Ja? Also diese erweiterte Montageunterstützung. Das sind aktuelle Systeme, die können Sie kaufen, die kann man anwenden, die werden verwendet. Daimler verwendet sowas in der Montage zum Beispiel, das ist real, wird eingesetzt. Andere Beispiele sind zum Beispiel hier TU Graz, das ist jetzt auch ein altes Beispiel, 2001 direkt in der Lehre. Die haben ein System gebaut, Construct 3D, wo dreidimensionale geometrische Aufgaben gelöst werden sollten und wie immer, der Lehrer sieht die Lösung, der Schüler nicht. Also Sie haben natürlich auf die Art und Weise auch die Möglichkeit, zwei Brillen, zwei Ansichten auf eine und dieselbe Szene. Sie können dann also kollaborative Szenarien damit aufbauen, kollaborative Sachen machen, wo dann bestimmte User bestimmte Sachen dürfen oder sehen und andere User nicht. Obwohl sie wird real in der gleichen Umgebung sind und an einem virtuellen Objekt arbeiten. Ein großer Punkt ist irgendwie früher immer gewesen, diese ganzen AR-Anwendungen waren immer relativ spezielle Einzellösungen und zwar von Fachleuten, von Informatikern, die sich überlegt haben, naja, wie bestimme ich jetzt diese Position der Kamera oder der Brille auf die virtuelle Szene oder auf die reale Szene, um den virtuellen Content einzubinden. Das heißt, es entstanden am Anfang nicht wirklich jetzt schöne Anwendungen, weil die schönen Anwendungen konnten nur die Informatik-Nerds bauen und die Pädagogen, Anwender und, die konnten damit nichts anfangen. Und dann gab es einen Punkt, finde ich, der ist ein wichtiger Schritt gewesen in der Entwicklung. 1999 haben dann Kato und Billinghurst ein Toolkit herausgebracht, mit dem jeder relativ einfach so eine AR-Anwendung bauen kann, wenn er ein bisschen programmieren kann, ohne allzu viel jetzt über maschinelles Sehen und projektive Geometrie und sowas zu wissen. Ja. Die haben ein Toolkit zur Verfügung gestellt, wo man einfach irgendwelche Marken hat und sagt, okay, erkenne die Marke und auf der Marke ist jetzt der und der virtuelle Content, zum Beispiel das Männchen hier. Okay? Oder einfaches Beispiel, mit wenig Zeilen Code kann man dann irgendwie hier eine Marke hinkleben und in die Brille an die richtige Stelle einen Pfeil einblenden, der sagt, jetzt hier auf die Taste drücken. Okay? Damit war es möglich, auf einmal, dass eine viel größere Community sich über AR-Anwendungen Gedanken machen konnte. Und dann sind halt auch nette Spiele entstanden, wie das zum Beispiel. Also das ist das, was real da ist, dieses Brett versehen mit diesen Marken. Und was er hier sieht, der gerade so gebannt auf dieses Brett mit den Marken starrt, ist halt dieses Labyrinth. Ja? Und in diesem Labyrinth hat er alles, was man für AR und VR braucht. Er hat eine richtige Physik, das heißt, die Kugel rollt richtig, die Kugel interagiert richtig mit den virtuellen Objekten. Er hat Ton, ich glaube, man hört so ein bisschen. Genau, ja. Und dann haben sie da auf einmal entstehen da ganz andere Anwendungen, die vorher gar nicht möglich waren, wo die Leute auch vorher vielleicht gar nicht dran gedacht haben. Auf einmal konnten da Leute sich über Anwendungen Gedanken machen und nicht über die Technik. Okay. Das Spannende daran ist irgendwie also, wie bestimmt man die Position einer Kamera im Raum? Ja? Die Position einer Kamera kann man sich überlegen, ist durch so eine vierdimensionale Matrix oder eine 3x4-Matrix, eine 4x3-Matrix bestimmt, mit 11 Freiheitsgraden, alles schwierig, das machen wir im Zweifel, wenn Sie möchten, im Anschluss zusammen. Ja? Nicht, dass einer einschläft. Okay? Gut. Das war Head-Mounted, ja? Head-Mounted oder Head-Based Ansätze. Desktop-Based. Desktop-Based ist die Idee wieder die gleiche. Sie haben einen Monitor, Sie haben eine Kamera. Die Kamera schaut Sie an, die Kamera schaut irgendwie in den Raum und jetzt wird wieder diese Information, das, was die Kamera sieht, das, was Sie zusätzlich angezeigt bekommen, wird in irgendeiner Art und Weise wieder kombiniert. Kann man zum Beispiel als Anwendung wieder machen mit so einer Sache wie iToolkit. Dann kann man hier virtuelle Schlagzeuge machen und dann virtuell Schlagzeug spielen. Sehr simple, kleine Anwendung, die man relativ schnell zusammenbauen kann, wenn man dieses Markentracking hat. Ja. Große Anwendung von diesen AR, Desktop-based AR-Geschichten war eine Zeit lang und ist es vielleicht teilweise immer noch der ganze Bereich Marketing. Also das ist ein unglaublicher Anwendungsbereich. Vielleicht hat der ein oder andere diese BMW-Werbung mal mitbekommen damals. Da konnte man sich so eine Marke wieder, ist immer wieder diese Marke, so eine Marke ausdrucken. Ein bisschen leiser. Die hat man dann irgendwo hingelegt. Die hat dann eine Ebene definiert, diese Marke. Und auf der Ebene ist dann diese Z4 gefahren. Man sieht das. Okay. Und dann konnte man mit den Tasten irgendwie diesen Z4 steuern. Und der hat eine farbige Spur hinter sich gelassen. Und dann konnte man sein Kunstwerk einschicken. Und das Beste hat irgendwas gewonnen. Ich weiß nicht mehr was. Ich weiß nicht, ob es ein Z4 war. Ja, weiß nicht, wäre naheliegend, aber ich weiß nicht, ob es in dem Fall ein Z4 war. Aber dieser ganze Bereich Werbung ist ein Werbung, Marketing ist ein ganz großer Bereich. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Tissot. Da konnten Sie eine Zeit lang auf die Webseite gehen, sich so eine Uhr ausdrucken, wo wieder so eine Marke drauf ist oder so ein Blatt Papier ausdrucken, Marke. Dann konnten Sie sich dieses Ding um den Arm hängen und dann virtuell Ihre nächste Armbanduhr ausprobieren. Ja? Und dann konnte sie hier diese Modelle und dann konnte man sich anschauen, ah, okay, die Uhr passt nicht, die ist hübsch, die ist nicht so hübsch. Okay? Auch hier hat man wieder diese Marken. Das ist immer ein bisschen unhübsch, weil sie haben immer etwas, was wirklich künstlich aussieht. Das wäre viel schöner, wenn da einfach eine Uhr zu sehen wäre. Ein Modell von Tissot und man könnte dieses Modell, diesen Druck von dem Modell durch ein beliebiges anderes Modell ersetzen. Das heißt, was man eigentlich haben will und aktuell auch hat natürlich bei den ganzen Anwendungen, ist, man möchte es markenlos. Zum Beispiel von uns. Also hier haben wir ein markenloses Tracking. Nicht real ist das Eichhörnchen da. Man lernt einfach ein Muster, das kann irgendein Muster sein, irgendein Bild sein, irgendwas und benutzt das dann zum Tracken. Ja, und sagt, okay, das definiert mir jetzt mein Weltkoordinatensystem und jetzt kommt das Objekt da an diese Stelle. Okay? Dabei verwendet man einfach, man erkennt bestimmte Features, Eigenschaften von Bildern, findet die immer wieder und kann dann die 3D-Position ausrechnen. Eine andere Geschichte ist, das funktioniert ganz gut für glatte Objekte, eine andere Geschichte ist, dass man das auch sehr kontextabhängig machen kann. Man kann sagen, okay, ich möchte eine Anwendung haben, ich möchte ein Gesicht explizit nachverfolgen können. Okay? Das funktioniert mit sogenannten Active Appearance Models. Wer genau wissen will, was das ist, auch wieder Pause, Glas Wein oder so, und dann können wir uns unterhalten. Da haben Sie im Prinzip ein Modell vom Gesicht und versuchen das in das Foto, in die Videoaufnahme exakt einzupassen. Und auch das gibt es schon kommerziell, gibt es schon eine Anwendung. Zum Beispiel habe ich mal versucht, hier bei Mr. Spex mir eine Brille zu kaufen. Ich brauche zwar noch keine, aber vielleicht habe ich irgendwie, ich habe geguckt, ob ich was Schönes finde. Und dann wird genau das gemacht. Also es wird ein Head-Tracking angestoßen mit so einem System, wie ich es eben kurz vorgestellt habe. Und dann können Sie virtuell diese 3D-Modelle der Brillen versuchen anzupassen, anzuprobieren. Ja. Das funktioniert nicht immer ganz stabil. Manchmal verrückt die ein bisschen, die Brille. Aber es ist eine gute Möglichkeit, damit was zu machen. Okay. Das ist der Bereich Desktop-Based AR als ein Anwendungsgebiet. Okay. Dann gibt es natürlich das Anwendungsgebiet Wall- und Projection-Based, wo Sie große Systeme aufbauen, mit denen Sie dann entweder auch wieder im Bereich Spiele, im Bereich Werbung arbeiten können oder im Bereich Telekommunikation, Teleconferencing. Beispiel ist, was wir mal gemacht haben für die Messe, ist so ein kleines Spiel, da haben Sie eine große Projektion und dann können mehrere Leute zusammen zum Beispiel so ein virtuelles AR Badball damals, jetzt auch schon länger her, virtuell zusammen spielen. Ja. Ein Beispiel. Anderes Beispiel ist Telekonferenz, ja, Projection-based. Sie haben das, ja, vielleicht Office of the Future, haben die das Paper damals genannt, vielleicht das Büro der Zukunft. Das heißt, Sie haben Ihr eigenes Büro und dann zusätzlich entsprechende Projektionen, um mit anderen Teilnehmern überall weltweit zu interagieren. Das kann man auch ein bisschen noch mehr verschmelzen lassen, virtuelle und reale Welt. Wir haben das mal gemacht, 2010, ein Projekt mit der Universität in Neuseeland, Dunedin. Da konnte man nicht jedes Mal hinfahren beim Meeting. Da haben wir dann ein System gebastelt, wo, man sieht das gleich, wo ein virtuelles Telekonferenzsystem entsteht. Also das ist ein reales Bild, die Hände erzeugen wir und man hat dann die Möglichkeit, sich an einem, man sieht das gleich, an einem virtuellen Tisch zu treffen. Ja. Jeder hat ein Bild, man sieht das Bild, also ich war jetzt der dritte User, das ist eine 3-User-Anwendung, ja, und zwei andere, Christoph damals in Neuseeland, Nadja damals bei uns in Wiesbaden. Und dann konnte man hier ein Telefonkonferenzsystem, also eine Telekonferenz abhalten und im Prinzip hätte man hier jetzt auch virtuelle Content bearbeiten können. Ja, man hat die Hände, die mit der virtuellen Szene interagieren, also zum Beispiel mit dem Tisch interagieren oder wenn da jetzt noch ein Objekt drauf gestanden hätten, interagieren. Man kann dann Gesten verwenden, die vielleicht in den Videos nicht so gut zu sehen sind und.
Ja? Wie ist es datenmäßig? Wenn man das jetzt
Also das ganze System ist technisch so gemacht, man hat in jedem Raum 6 dieser Kameras, die unterschiedliche Ansichten haben. Die 6 Kameras erzeugen, oder auf Basis dieser 6 Kameras erzeugt man ein dreidimensionales Modell dieser Hände und dann streamt man nur noch wenige Daten. Also das, was wir zusätzlich, was wir zusätzlich brauchen an Daten, um diese dreidimensionalen Modelle zu übertragen, ist weniger als das, was wir fürs Videobild brauchen. Ja, an der Stelle.
Wie werden die Hände gesteuert?
Hier sieht man es. Also das ist das, was er macht. Das passiert hier live in 3D. Also diese dreidimensionalen Hände sind exakt die Hände des Benutzers. Der hat auch keinerlei Handschuhe an oder Sensoren an den Händen. Das werden einfach seine Hände in den Videobildern erkannt. Und dann aus diesen erkannten Händen wird ein 3D-Datensatz der Hände erzeugt, ein virtueller. Und mit dem virtuellen 3D-Datensatz kann dann interagiert werden. Ja, also der Benutzer sitzt einfach, der kommt in deinen Raum, wir haben damals drei Räume gehabt irgendwie, der kommt in seinen Raum, setzt sich da an seinen Schreibtisch, wird von 6 Kameras beobachtet, heute vielleicht scary, damals war es noch nicht so schlimm, ja. Und dann hat man automatisch ein 3D-Modell. Ja?
Warum nicht eine voll 3D-Figur? Ist es die Übertragung oder das Ausrechnen vor Ort das Problem?
Das war, inzwischen könnte man es voll rechnen, also damals ging es explizit um Hand-Tracking in dieses Szenario eingebaut. Man könnte einen kompletten dreidimensionalen Avatar jetzt damit steuern, könnte man machen. Ja? Das wäre möglich. Gut. Ein Beispiel, kollaboratives AR, Videoconferencing. Anderes Beispiel, Anwendungsbereich von AR ist projektorbasiert. Das heißt, Sie haben einen realen Content, Sie haben eine reale Szene. Das kann so hier eine Szene sein, die aus ein paar Bauklötzchen besteht. Und auf diese reale Szene wird ein virtueller Content projiziert, werden Bilder projiziert, sodass dann verschiedene Varianten davon entstehen. Auch da gibt es konkrete Anwendungen. Ich habe hier auch mal ein Video mitgebracht, auch dieses Jahr von der Konferenz. Klassisches System wird von Audi verwendet, Sie haben einen Aussteller und Sie können jetzt diesen Audi in verschiedenen Varianten visualisieren. Also eigentlich da ist nur dieses graue Modell und dann wird auf dieses graue Modell perspektivisch korrekt, entsprechend entzerrt, können Sie verschiedene Varianten drauf projizieren, ja, sodass Sie Audi mit unterschiedlichen Felgen, unterschiedlichen Design, unterschiedlichen Farben im Zweifel darstellen können und dann da auch damit letztendlich interagieren können. Gut, anderes Beispiel, auch wieder projektionsbasiert, ist dieses Jahr auch wieder Microsoft Illumiroom. Sie haben einen realen Fernseher, auf dem Ihr neuestes Spiel, Ihr neuestes Videofilm, was auch immer abläuft. Und Sie wollen jetzt, das Ziel ist ja immer Immersion. Man möchte den virtuellen Content und die Realität möglichst miteinander verschmelzen lassen. Und wir lassen das mal ein bisschen wirken. Was hier passiert ist, das ganze Spiel passiert auf einmal nicht nur am Fernseher, sondern die gesamte Wohnung, das gesamte, was auch immer, drumherum, wird mit integriert. Also Sie werden komplett mit in diese Szene integriert. Man benutzt da, dass man natürlich einen Fokus hat, ja, das ist der, wo es besonders scharf sein muss. Und am Rand ist für unsere Wahrnehmung ist gar nicht so wild, wenn es gar nicht besonders scharf ist. Ja, weil wir fokussieren da, wo der Fernseher ist, eine hohe Auflösung ist. Und wir können jetzt verschiedene, wie man hier sieht, verschiedene Interieure drumherum erzeugen, die können sich mit in das Spielgeschehen einklinken, allein durch die Projektion, die da entsteht und, und. Ja? Also man hat da auch wieder von der Richtung eine starke, langsam kommende Verschmelzung von virtuellen und realen Content. Das System besteht aus einem Fernseher, einem Projektor und einer Kinect, weil Sie müssen natürlich, wenn Sie projizieren, Sie müssen die 3D-Geometrie von dem Raum kennen. Und das wird in dem Fall, in dem Beispiel wird das gemacht, indem Sie mit einem Tiefensensor, in dem Fall mit einer Kinect, Microsoft Kinect, ein 3D-Modell vom Raum erzeugen und dann die Projektion entsprechend anpassen. Ja? Und dann gibt es natürlich alles Mögliche. Also kann man alles Mögliche machen, von nur kleinen Effekten drumherum bis den Raum verändern und so weiter.
Ja?
Ja, man kann auch so Fernsehen gucken, klar. Also genau. Dann ist, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich alles jetzt mit auf der Folie habe, aber es gibt durchaus Beispiele, die auch gezeigt haben, auch die in dem Paper beschrieben sind, wo man dann ein scharfes Bild, ein normales Bild auf dem Fernseher hat und drumherum aber eine riesige Szene. Also Sie sehen dann zum Beispiel den Snowboardfahrer als Beispiel irgendwie scharf und die Berge und alles hinten auch, aber halt nicht in der brillanten Auflösung, was auch nicht notwendig ist. Ja. Genau. Oder es werden einfach solche ambienten Lichtspielchen damit eingebastelt, damit halt das mittendrin dabei sein noch besser zur Geltung kommt. Ja. Gut. Kommen wir zum Bereich. Noch ein anderes Beispiel. Ich habe versprochen, viele Beispiele zu zeigen. Es sind Spiele, auch projektionsbasiert. Also die Jungs hier, die Schläger sind real, die Jungs sind real, aber alles hier unten auf dem Boden ist natürlich nicht real. Das heißt, die schieben da irgendwelche nicht realen Spielsteine durch die Gegend. Auch das ein Beispiel für projektionsbasiertes Augmented Reality oder Mixed Reality. Eine relativ gute Verschmelzung von Realität und Virtualität, also Realität, der Boden, die Spiele. Oh, meine Kameraführung ist nicht brillant und so weiter. Ja, genau. Ja. Das hätte ich jetzt auch kürzen können, das Video. Gut, das ist der Bereich Projektion. Und dann gibt es im akademischen Bereich den ganzen Bereich als Ansatz, irgendwie, wo man versucht, alles zusammenzuführen. Das heißt, irgendwie, ich möchte mich frei in der Welt bewegen können und an jeder Zeit zu jedem Ort, an jedem Ort zu jeder Zeit irgendwie virtuellen Content richtig präsentiert bekommen. Ja? Dann braucht man relativ viel, wenn man sich das anschaut in der Literatur, relativ viel Equipment, alles sehr, sehr schwierig und kann dann, ich komme gleich noch dazu, dass das gar nicht so schlimm ist, kann dann irgendwie ganz abgefahrene Sachen machen, wie zum Beispiel hier einfach AR auf dem Campus, auf dem Unicampus spielen, AR Quake auf dem Unicampus spielen. Ja? Das heißt, die Monster erscheinen dann halt, während man über den Campus läuft und dann muss man versuchen zu entkommen oder sie zu erschießen oder was auch immer. Aber man hat ein komplettes System, wo man allgegenwärtig praktisch AR-Content korrekt einblenden kann und damit interagieren kann. Gut, das nochmal ganz kurz zurück. Im Prinzip ist der Aufwand da riesig und alle haben gedacht, okay, das wird noch ewig dauern. Der Bereich Hand-Based, der lässt das gerade so ein bisschen verschwimmen, weil wir haben, wenn wir im Bereich Hand-Based uns das angucken, moderne Smartphones haben fast alles, was sie brauchen. Moderne Smartphones haben WLAN, die haben GPS, die haben alle möglichen Lage-Beschleunigungs-Kompass-Sensoren, alles Mögliche. Die haben Kamera oder Kameras sogar. Es gibt Smartphones mit Stereokameras. Ja. Also sie haben fast alle Sensoren, die man früher mit Rucksack und Riesenaufwand irgendwie an sich festmachen musste, die haben sie in diesem kleinen Gerät drin. Und das ermöglicht natürlich unglaublich viele verschiedene Anwendungsbereiche, die bisher gar nicht so denkbar waren. Wenn Sie allein in den Android-Markt gucken, wir haben Apple hier als Beispiel, ich muss also, um fair zu sein, auch Android irgendwie erwähnen. Wenn Sie allein in den Android-Markt gucken, dann haben Sie über 60 AR-Anwendungen inzwischen da drin und auch aus allen Bereichen, Spiele, Werbung, Social Apps ist ein ganz wichtiges Thema natürlich, Navigation, 3D-Navigation, auch im Auto wird es immer mehr 3D werden und auch immer immersiver werden, das heißt, Sie werden den virtuellen Content in die Windschutzscheibe eingeblendet bekommen und zwar perspektivisch korrekt und alles irgendwann so, dass sie es gar nicht mehr von dem realen Content unterscheiden können. Wie gesagt, wenn Sie sich anschauen, Spiele, großer Bereich, Social Apps, ein großer Bereich. Und da ist es ganz interessant, sich anzuschauen, wie das angefangen hat. Angefangen hat alles 2003 mit dem besten mobilen Spiel, das es jemals oder das damals gab. Das beste mobile Spiel 2003 war das Spiel Mossies. Ich weiß nicht, ob jemand das Spiel Mossies kennt. Kennt jemand Mossies? Nee. Hat jemand mal ein Siemens SX1 gehabt, das hässlichste Handy, das es jemals, glaube ich, gab auf dem Markt, ja? Die Zahlentasten rechts und links neben dem Display angeordnet. Niemand weiß, warum man sowas machen möchte, ja? Niemand hat es verstanden, wurde danach auch nicht mehr gemacht, aber das Spiel war sensationell. Mossies war sensationell, bestes Spiel 2003. Kam damit raus. Der erste Telefon. Ich zeige gleich, es gibt jetzt, also für alle, die es spielen wollen, ich zeige gleich ein Video, kann man jetzt auch auf dem iPhone spielen oder Android. Super, super Sache. Ich glaube, dieses Telefon hätte sich niemals verkauft ohne das Spiel. Also ich habe es nicht verstanden. Ich habe es auch nur zum Spielen benutzt damals. Ja, ich hatte das irgendwie für ein Projekt und telefonieren ging gar nicht. Das Spiel sieht so aus. Das ist jetzt die Variante, da habe ich ein Video gefunden, irgendwie auf dem iPhone. Jetzt halt, da heißt es halt Moskitos, aber es war genau das. Da fliegen virtuelle Moskitos durch die Gegend. Und genau, und man muss die abschießen. Ja? Und das war damals der absolute Brüller. Genau. Auch so sinnlos. Und nur da, er schießt jetzt am Ende noch seine Frau ab. Man weiß nicht, was da alles passiert ist. Ja? Also sensationell. Da gab es dann irgendwie, weil dieses Handy ja so für nichts zu gebrauchen war als für Spiele, gab es dann andere Varianten dafür oder andere AR-Varianten, zum Beispiel so ein Virtual Soccer, auch total sinnlos, aber halt ein Spiel. Das heißt, man musste hier seinen Fuß filmen oder Füße filmen und dann irgendwie den Ball damit hochhalten. Ja? Man hat dann auch irgendwie ständig Leute gesehen, die was auch immer auf den Boden geguckt haben, aus welchem Grund auch immer. Ja? Okay, anderes Beispiel für die ganz Jungen unter uns irgendwie ist Pokémons, gibt es hier auch irgendwie, man hat ein Handy, legt irgendwo eine Marke hin wieder, guckt sich die mit dem Handy an und dann entstehen da und erscheinen da irgendwelche kleinen Monsterchen, die irgendwas Tolles machen. Was man hier jetzt zum Schluss, was ich dazu, warum ich das Beispiel jetzt noch bringe, ist, das ist zwar alles ganz hübsch, perspektivisch korrekt, wobei man das vielleicht bei den Monstern gar nicht erkennt, ob das perspektivisch korrekt ist oder nicht, aber das gliedert sich nicht wirklich nahtlos in die Realität ein. Ja? Schattenwurf, Reflexion der Objekte mit dem Realen, mit der Realität sind nicht da. Ja, also Sie sehen immer, das ist virtueller Content. Und wo es momentan hingeht im Bereich AR ist, dass die Objekte wirklich zumindest so aussehen, die virtuellen Objekte zumindest so aussehen, dass sie sich von den realen Objekten nicht mehr unterscheiden. Und das ist nur so das Beispiel, das Endbeispiel. Hier geht es darum, ist mal letztes Jahr, also eine Konferenz von letztem Jahr, hier geht es darum, dass man versucht, die Gesamtlichtsituation in einer Szene zunächst zu erfassen und dann diese Gesamtlichtsituation auch mit in dem virtuellen Content abzubilden, sodass der virtuelle Content wirklich in diesem Bereich, den man da hat, also ein sehr lokaler Bereich momentan noch, aber in diesem Bereich auch wirklich exakt die gleichen Reflexionseigenschaften und Absorptionseigenschaften hat wie der reale Content. Okay? Technische Details brauchen wir nicht drauf einzugehen, aber was man jetzt hier sieht ist, das ist jetzt ein Rendering, also das ist virtueller Content, ohne dass die Lichtsituation genommen wird und man sieht also so Highlights, spekulare Highlights sind einfach nicht da, die fehlen. Okay? Wenn man jetzt die Lichtsituation in dem Raum oder in dieser kleinen Umgebung erfasst, mit einer Kamera, mit verschiedenen Techniken, dann kann man diese Highlights in den virtuellen Content mit einbringen. Okay? Das heißt, der virtuelle Content sieht dann schon fast so aus und hat schon auch die Reflexionseigenschaften, die sehr, sehr nah sind oder die gleichen sind wie der reale Content. Also hier nochmal reales Bild, Videobild, gerendertes virtuelles Bild in der gleichen Szene. Ja, man sieht, das nähert sich immer mehr an. Und wenn man die Lichtsituation hat, kann man nicht nur hingehen und sagen, ich lasse jetzt das Virtuelle gut aussehen, sondern man kann sagen, okay, ich habe jetzt ein reales Objekt und jetzt habe ich ein virtuelles, dieser Würfel ist virtuell und dieses virtuelle Objekt spiegelt sich jetzt aber auch korrekt in dem realen Objekt. Weil das reale Objekt kann ich ja virtuell rendern mit der richtigen Lichtsituation, also kann ich auch diese Spiegelung richtig auf das reale Objekt legen. Okay? Und dann sind wir in einem Bereich, hier zum Beispiel, wo man dann irgendwann den virtuellen Content, also diesen Blog, von dem realen Content, dem Buch, nicht mehr unterscheiden kann und auch eine Interaktion hier stattfindet, zumindest optisch, vom Rendering. Ja? Also dieses virtuelle Objekt spiegelt sich jetzt auch in dem realen Objekt. Okay? Und wenn man das flächendeckend hat, dann kann man zumindest mal virtuell realen und virtuellen Content nicht mehr voneinander unterscheiden. Und ganz so toll ist es momentan noch nicht in der Anwendung, aber dieses eine Beispiel mit den markenlosen Geschichten, das können Sie ausprobieren, ganz einfach, gibt es eine sehr, sehr einfach zu verwendende App, Augment, die es sowohl fürs iPhone als auch oder für die iOS-Plattform als auch für die Android-Plattform gibt und die Sie dann nachher in der Pause auf den iPads mal ausprobieren können. Ich bin 46 Minuten lang, ich bin fast perfekt in der Zeit. Gibt's Fragen?